Lieber Felix, lieber Atti, ich freue mich, dass ja, ich heute hier noch einmal stehen darf, weil so lange ist nicht mehr hin. Es ist die letzte Taufe hier. Ich bin ein bisschen emotional, ihr merkt das. Ja, ist gut so. Und ich freue mich, dass wir heute das hier ja, vor Gott bekennen dürfen, das, was Gott in eurem Leben gemacht hat. Der Felix, wer ihn kennt, der weiß das, der fotografiert ziemlich gut. Und er hatte eine ziemlich teure Kamera. Und ich weiß nicht, wem würdest du deine Kamera anvertrauen? Es ist so eine Sache, vielleicht kennt ihr das, ihr seid im Urlaub, ja, die Reisesaison beginnt bald wieder und da gibt es einfach diese Menschen, die haben unterschiedliche Verhaltensweisen. Also man steht vor dem Eiffelturm und dann weiß man eigentlich, na, wir bräuchten jetzt dieses typische Touristenbild. Ja? Zwei Leute, wir sind zu zweit unterwegs, wir müssen vor dem Eiffelturm sein. Jetzt ist nur die Frage, wem kann ich mein Handy oder meine Kamera geben? Ja? Dann wird so die Umgebung gescannt, wer sieht halbwegs vertrauenswürdig aus, ja? Wer läuft nicht sofort mit der Kamera weg und dann gibt man die meistens jemand. Oder es gibt auch Leute, das ist die Tendenz von heute, man gibt es einfach gar nicht mehr weg, sondern man versucht sich immer selbst, ja, mit Sachen drauf zu bekommen. In Spanien habe ich gesehen, gibt es sogar Leute, die haben so einen Teleskopstab, ja? Die halten dann das Handy weiter weg von sich, um sich selber zu fotografieren. Also die stellen sich die Frage noch nicht mal mehr, ja, wem würde ich meine Kamera anvertrauen, sondern die sagen, die behalte ich für mich. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit, ja, ich sag mal schon wichtig, so eine Kamera, aber es gibt wichtigere Fragen. Wem würdest du zum Beispiel, oder wem würde ich mein Kind anvertrauen? Was viel Wichtigeres. Oder wem würde ich mein Auto anvertrauen, ja, für die meisten Väter die wichtigste Frage, ja, nein, den Schlüssel kriegst du nicht, also das heißt, es gibt immer wichtigere Gegenstände, wo man sagt, ja, die Frage wird schwieriger und die Frage wird am schwierigsten, wenn du dich fragst, wem willst du eigentlich dich anvertrauen, wem würdest du dein Leben anvertrauen, dein ganzes Leben, weil genau das ist das, was wir heute hier tun in der Taufe, wir vertrauen euer ganzes Leben und mit der Taufe vertraut ihr euer ganzes Leben Gott an. Ihr gebt euer Leben aus der Hand und gebt es in Gottes Hand. Und das ist etwas ganz Starkes. Und ich will einfach ein Stück weit mal nachzeichnen aus dem Römerbrief durch drei kurze Verse, wie es dazu kommt, dass wir heute sagen, ja, ich bin bereit dazu, mein ganzes Leben in eine andere Hand zu geben. Du darfst mein Leben haben, Gott. Nicht mehr ich will es haben, sondern du willst es haben. Ich würde meinen Fotoapparat jemand geben, der gut damit umgeht. Ich würde meine Tochter jemand anvertrauen, bei dem ich weiß, oder jemanden und einer Frau anvertrauen, wo ich sage, ja, die können das gut, die gehen gut mit ihr um. Und ich würde auch mich selbst nur jemand anvertrauen, von dem ich weiß, der mag mich. Der ist wirklich für mich. Der liebt mich, so wie ich bin. Der hat einen Weg für mein Leben, den ich nicht sehe. Und er ist stärker als ich. Und genau das ist das, was wir in Gott erfahren. So ist Gott zu uns. Gott ist dieser jemand, dem wir unser Leben anvertrauen dürfen. Und in ja, euren Berichten kam das auch raus, ja, dass ihr mit eurem Leben irgendwann gesagt habt, ja, diesem Gott will ich das geben. Ich will es gar nicht mehr selbst haben, sondern ich will es Gott geben. Und warum ist Gott vertrauenswürdig? Warum ist Gott die beste Adresse für euer Leben und für mein Leben und für dein Leben, um dein Leben hinzugeben? Warum ist Gott die beste Adresse, um in seiner Hand wirklich dein Leben aufzugeben? Und ich will das mit einem Bild und einer kurzen Geschichte erklären, die wir auch in Spanien bei diesem Krönungsabend, von dem du erzählt hast, gehört haben. Die habe ich dort erzählt, um klarzumachen, wieso können wir Gott eigentlich vertrauen? Stellt euch vor, zwei Eltern, sie können keine Kinder bekommen, aber sie haben ein Kind adoptiert mit der Zeit. Sie haben es großgezogen und dieses Kind liebt seine Eltern. Und es ist wirklich geborgen, es liebt es, zu Hause zu sein, sie haben ein gutes Verhältnis. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das Kind herausfindet, dass die Eltern nicht seine leiblichen Eltern sind. Und das Kind kommt mit dieser Info nicht klar, es rebelliert, es haut irgendwann ab von zu Hause, es fährt einfach weg. Und die Eltern werden auch darüber nicht glücklich und kommen mit diesem Weggehen dieses Mädchens nicht klar. Und sie probieren alles. Sie rufen die Freundinnen an. Sie probieren, dieses Mädchen ausfindig zu machen. Wo bist du? Und dann haben sie nur noch eine Möglichkeit. Sie inserieren in einer Zeitung. Sie inserieren und machen ganz viele Anzeigen und schreiben, hör zu, wenn du nach Hause kommen möchtest, dann darfst du wirklich nach Hause kommen. Und das Mädchen schreibt einen Brief an seine Eltern und sagt, ja, ich möchte nach Hause kommen, aber ich weiß nicht, ob ihr es gut mit mir meint. Ich weiß nicht, ob das, was zwischen uns vorgefallen ist, ob das wieder gut werden kann. Und bitte gebt mir doch ein Zeichen. Wenn ich nach Hause fahre mit dem Zug, hinten an den Bahngleisen lang, wenn ich in unseren Garten gucke, dann hängt bitte etwas raus, was ich sehe. Ein rotes Tuch. Häng ein rotes Tuch in den Baum. Und so macht sich das Mädchen auf die Reise. Fährt nach Hause, setzt sich in den Zug und kommt immer näher an ihr Elternhaus. Immer näher an die Bahngleise, die an diesem Garten vorbeiführen. Und in dem Moment, wo sie um die Ecke biegt und in den Garten hineinschauen kann, da sieht sie nicht ein rotes Tuch im Baum, sondern der ganze Baum hängt voller roter Tücher. Er ist so voll, dass es sofort in ihr Auge springt. Die Eltern wollten so sicher gehen, dass ihr Kind weiß, ich darf nach Hause kommen. Das, was zwischen uns vorgefallen ist, ist nicht mehr da. Du sollst wieder in diese Beziehung, die wir haben, eintreten. Und dieses Bild von diesen Eltern, die ein ganz sichtbares und ganz großes Zeichen gesetzt haben, das ist ein Bild dafür, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott mit euch umgeht. Und wir haben dieses Bild hier vorne. Es ist das Kreuz von Jesus Christus. Das ist dieser Baum, dieses Zeichen für dich und mich, für alle Menschen, zu wissen, Gott sagt, deine Schuld ist vergeben. Du sollst wieder zurückkommen. Du darfst wieder zurückkommen in diese Beziehung mit mir. Ich habe dich wirklich lieb. Du brauchst nicht überlegen, ob ich es gut mit dir meine, sondern du kannst das am Kreuz und in der Auferstehung wirklich ganz sicher wissen. Ich bin für dich gestorben. Egal, ob du dich danach fühlst, egal, ob du das manchmal mehr oder weniger erlebst, das ist der Fakt deines Lebens, auf den du bauen kannst und dem du vertrauen kannst. Warum ist Gott die beste Adresse, dem ihr euer Leben anvertrauen dürft? Weil Gott sein eigenes Leben hergibt. Weil Gott bereit ist, sein eigenes Leben herzugeben. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und das ist genau das, worum es in der Taufe geht. Ihr werdet gleich mit diesem Zeichen Gottes, mit dem, was Gott für euch getan hat, verbunden. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, was das heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und gerade dieser Anfangssatz, ihr seid auf Jesus Christus getauft. Das heißt, das, was Gott für euch getan hat, das gilt euch. Das ist ein Geschehen, ein Erlebnis, das mit eurem Leben verbunden werden soll. Wir vollziehen sozusagen das, was Gott für euch getan hat, zeichenhaft in der Taufe an euch nach. Das soll wirklich zu eurer Erfahrung werden. Wenn ihr in das Wasser steigt und wenn das Wasser euch ganz umgibt, dann sterbt ihr symbolisch mit Jesus am Kreuz, der all eure Sünde, all eure Schuld weggenommen hat. Und ihr steigt wieder heraus aus dem Grab. Ihr erlebt, wenn ihr wieder aus dem Wasser kommt, wie die Lebensmacht Gottes euch auch zu einem ganz neuen Leben auferweckt. Das ist ein ganz starkes Bild. Das heißt aber auch, wenn man sich ganz weggibt in die Hand Gottes, das an sich selber nachvollzieht, heißt das, dass man eine Erfahrung gemacht hat. Und gerade du, Adi, hast uns das auch erzählt in deinem Bericht. Es ist nämlich die Erfahrung, ja, mein Leben ist eigentlich in der Hand eines anderen besser aufgehoben als in meiner. Und die Bibel nennt das diesen Herrschaftswechsel, dass ich verstehe, ich selbst, ich bin gar nicht der Herr meines Lebens, sondern wenn ich einfach so dahin lebe vor mich selbst, dann habe ich etwas in meinem Leben, was mich eigentlich von Gott wegzieht. In Römer 6, Vers 6 steht, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das heißt, die Bibel kennt diesen Gedanken, dass wir, wenn wir ohne Jesus leben, ohne dieses Vertrauen auf Gott, ohne das Vertrauen auf seine Liebe, dass wir dann gefangen sind. Dann sind wir eben nicht frei, sondern, ich habe mal das Bild gebraucht, der Egozentrifuge, ja, wir sind wie in so einem System, was sich ständig um uns dreht, wo nur wir an erster Stelle sind. Und wenn ihr diese Welt anguckt, wenn ihr die Nachrichten anguckt, dann gibt es leider unzählige Beispiele dafür, wie Menschen in dieser Egozentrifuge gefangen bleiben und wie daraus ziemlich viele Dinge in dieser Welt entstehen, die nicht nach Gottes Willen sind. Krieg, Korruption, all das, was damit zusammenhängt, hat diese Wurzel darin, dass wir ganz tief in uns Egoisten sind, ein ganz tief sitzender Egoismus, von dem wir uns selbst nicht befreien können. Und die Bibel sagt, genau das ist ein Stück weit Sünde. Dieser tief sitzende Egoismus, das ist das, was uns eigentlich entfremdet. Und wenn wir so leben, dann meinen wir zwar, wir wären frei, aber am Ende merken wir, ich bin gar nicht frei. Eigentlich tue ich Dinge, die ich nicht tun will. Ich gehe nicht so um mit anderen Menschen, wie ich mir das denke. Ich habe gar nicht diese tiefe Beziehung zu Gott, die ich mir eigentlich wünsche. Und dann dürfen wir sagen, ich brauche dich, Gott. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche die Fähigkeit, wieder meiner Bestimmung nach leben zu dürfen. Und unsere Bestimmung ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben und uns selbst anzunehmen. Und das können wir erst wieder, indem wir diesen Bereich verlassen und uns ganz Gott anvertrauen, einen Herrschaftswechsel vornehmen. Wie sieht das aus? Ganz praktisch. Ich bin ja ein Fan von Bildern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Leider seid ihr selbst dieses Bild. Wie kann das aussehen, dass man einen Herrschaftswechsel vornimmt? Wie kann das aussehen, dass wirklich etwas total Neues begonnen hat in deinem Leben? Die Bibel hat ganz viele Bilder dafür, dass es zwei Bereiche gibt. Licht und Dunkelheit. Ein altes und ein neues Leben. Kleider, die man vorher nicht hatte und jetzt angezogen hat. Neue Kleider. Und das sind immer Bilder, die beschreiben, etwas ganz Neues beginnt dort, wo ein Mensch sich Jesus anvertraut. Und das ist so, wie als würde man die Seiten wechseln. Und genau das bitte ich euch jetzt mal. Der Mittelblock hat heute Pause. Ja? Ich bitte mal, den rechten Block aufzustehen und den linken auch. Und jetzt versteht mich nicht falsch, wer jetzt, wem das zu anstrengend ist, der kann sitzen bleiben. Aber alle anderen, die nicht fußlahm sind, die wechseln mal die Seiten. Ihr könnt auch nachher wieder zurückwechseln, falls ihr euch hier Stammplätze angesammelt habt. Wechselt mal die Seiten bitte. Ihr macht das? Also ihr merkt schon, Herrschaftswechsel, das kann auch mal ein bisschen dauern. Also ich überlasse euch das jetzt selbst, zu sagen, welche Seite jetzt Licht und Dunkelheit ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, wenn wir die Seiten wechseln, dann hat etwas ganz Neues stattgefunden. Die Realität, in der ihr jetzt lebt, ist nicht mehr die gleiche. Wenn ihr euch jetzt umguckt, nehmt ihr etwas anderes wahr. Ein anderes Blickfeld ist euch eröffnet worden. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Das bedeutet Herrschaftswechsel. Wir sind in einen neuen Bereich versetzt. Wenn wir ganz biblisch wären, müssten wir eigentlich uns tragen lassen von Jesus in diesen neuen Bereich. Ja? Also Kolosserbrief sagt das. Gott hat uns in diesen Bereich versetzt, aber darauf habe ich heute verzichtet. Das können wir ein andermal machen. Etwas ganz Neues ist passiert. Eine neue Realität, aus der ihr lebt. Etwas Neues ist euch eröffnet worden. Und lest mal, ich lade euch ein, unter diesem, in diesem Blickwinkel mal Römer 8 zu lesen. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Paulus davon schreibt, der Geist Gottes ist diese Kraft in diesem neuen Bereich, in dem er jetzt lebt. Ein ganz neues Leben hat sich euch eröffnet. Um das mal ein bisschen für euch runterzubrechen auf eure Hobbys, ja, Arti spielt gern Fußball. Das ist so, wie dass man nicht nur die Seiten gewechselt hat mit dem Team, sondern eigentlich das Team gewechselt hat. Dass man jetzt auf ein anderes Tor spielt. Das ist ziemlich gut zu wissen, auf welches Tor man spielt. Und auch darüber hinaus zu wissen, ich bin in der Siegermannschaft. Das fällt uns beiden als Schalke-Fans nach der Saison sehr schwer zu glauben. Ja? Aber in Christus stimmt das. Du bist in der Siegermannschaft. Du lebst unter einer neuen Realität. Diese Mannschaft, die da spielt, die kann nicht mehr verlieren, weil Christus schon den Sieg errungen hat. Das ist diese neue Realität. Und Felix, du fotografierst gerne. Und da ist es auch so, je nachdem, von wo du aus ein Foto machst, kannst du manche Dinge eben drauf bekommen und manche nicht. Ja? Wenn du eine ganze Landschaft fotografieren willst, musst du sehr weit zurückgehen. Wenn du etwas ganz nah fotografieren willst, musst du dran gehen. Und Gott hat dich an eine neue Position gestellt. Wenn du mit Christus lebst, dann ergeben sich für dich ganz neue Bilder. Etwas anderes, als du vorher überhaupt fotografieren konntest. Das ist dieses Bild des neuen Lebens, das entstanden ist. Und das heißt nicht, dass, weil Jesus uns sozusagen in einen neuen Bereich versetzt hat, dass dort alles immer perfekt laufen wird. Man kann auch weiterhin noch Eigentore schießen. Man kann auch weiterhin, sag ich mal, anstatt die Bilder zu machen, die man machen sollte, nur Selfies machen. Auch da ist es so, dass wir immer noch Fehler machen werden. Dass ihr auch nach eurer Taufe werdet ihr auch Menschen bleiben, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Aber es hat trotzdem etwas ganz Neues begonnen. Etwas so Neues, dass Paulus immer wieder sagt in seinen Briefen, lebt jetzt das, was Gott schon an euch gemacht hat. Ihr seid jetzt, habt die Seiten gewechselt und jetzt lernt auch so zu leben, dass ihr die Seiten gewechselt habt. Und das ist das Letzte. Römer 6, Vers 13 sagt Paulus, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Denn das ist es, wozu Gott euch berufen hat. Ihr sollt Werkzeuge der Gerechtigkeit sein in seiner Hand. Werkzeuge der Ungerechtigkeit, dafür müssen wir nur die Nachrichten anmachen und in der Regel in den Spiegel gucken. Dann wissen wir, was das heißt, Menschen, die sich für Dinge, für falsche Dinge einspannen lassen. Luther hat sogar übersetzt, Waffen der Ungerechtigkeit. Auch das ist angesichts der Nachrichten uns nicht fremd. Und jetzt sollen wir in Christus, dadurch, dass er uns versetzt hat, genau das Gegenteil sein. Ihr dürft Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Ich gebe euch so einen kurzen Exkurs in Jugendsprache, ja, für die, die dem nicht so mächtig sind. Wenn jemand zum Beispiel beim Fußball irgendwie was richtig gut macht, ja, dribbelt vier Leute aus und sagt man, Maschine. Ja? Kennt ihr das? Ja? Maschine, du bist eine Maschine. Also er, sag ich mal, bringt wirklich etwas voran. Er kann etwas. Und behaltet mal dieses Maschine im Kopf. Das ist unsere Bestimmung. Wir dürfen, nicht aus unserer Kraft, ja, aber weil Christus uns in einen ganz neuen Bereich versetzt hat, weil er jetzt über uns herrscht, können wir Maschine der Gerechtigkeit werden. Menschen, die ein anderes Leben führen. im Vertrauen auf seine Gnade, auf seine Vergebung und in der Kraft seines Geistes. Und das ist ja das, was ich euch zusprechen möchte für diesen Schritt, den ihr jetzt geht. Wenn ihr euch in der Taufe Gott hingebt, dann werdet ihr immer weiter an dieses Ziel kommen, wirklich Werkzeuge der Gerechtigkeit zu sein, die wissen, mir ist vergeben, ich darf mit Gott leben, und diese Zusage, dass ihr mit Gott leben dürft, die gilt für dieses Leben und die gilt auch darüber hinaus. Gott segne euch bei diesem Schritt und ihr dürft, wenn ihr möchtet, auch gleich wieder die Seiten tauschen. Gott segne euch. Amen.